PPR, Superflex, Titan Premium, Keyshawn Boutte oder Marvin Mims?
Marvin.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Na Phil, wie geht's dir an diesem schönen Mittwochabend?
Ja, mir geht's gut. Langes Osterwochenende hinter mir. Ein bisschen abschalten können, war ein bisschen im Urlaub. Und ja, dir geht's trotz fortgeschrittenem Alter auch gut. Wieder gut, muss man sagen, glaube ich, nach der Feier.
Ja, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte gar keinen so schlimmen Kater. Also klar, ich habe mir schön Katerfly reingepresst und ich glaube auch gleich mal nach dem Aufstehen vorsorglich noch eine Ibu eingeworfen, weil so ganz schmerzfrei war es auch nicht, aber damit ging es dann relativ entspannt tatsächlich. Auch wenn es nur 4 oder 5 Stunden Schlaf waren. Das war ein bisschen der Fehler, das dementsprechend schwer war das tief am Nachmittag dann.
Ja, man kennt's.
Ja, man kennt's. Aber ich muss mich natürlich bei allen auch im Discord bedanken, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. War sehr schön, du hast das angestoßen. Danke dafür natürlich auch und dann viele, viele Gratulanten. Hat mich sehr gefreut, dass ihr euch kurz die Zeit genommen habt und mir gratuliert habt. Vielen, vielen Dank und ja, tolle Community einfach.
Definitiv hast du dir, denke ich, aber auch verdient.
Sehr nett. Gut, genug vom Süßholzraspeln. Ich denke, wir können uns auch den Themen zuwenden, warum die Hörer hier schließlich zuhören. Denen geht es nicht darum, wie schlecht es mir am Ostermontag ging. Wir sind
auch ein Stück weit bestimmt auch.
Ja, so ein bisschen Katastrophentourismus steckt ja in jedem von uns drin. Wir sind heute hier, um über die, letzten 6 unserer Top 24 Rookies zu sprechen, pre-Draft. Nächste Woche widmen wir uns dann noch ein bisschen so ein paar Sleepern, die wir noch auf der Uhr haben. Das wird sicher auch ganz unterhaltsam. Aber ist ein bisschen, du hast es gerade im Vorgespräch gesagt, die Enttäuschungen der Rookie-Class sind heute ein bisschen vertreten. Die hatten wir auch eher alle, oder nicht alle, aber ein paar davon durchaus mit First-Round-Potenzial hatten wir da gesehen. Und da sind ein paar eben abgerutscht. Und da wird man sehen, was der NFL-Draft dann auch nochmal über die Profile sagt und wo wir dann schlussendlich wirklich rauskommen. Bevor wir dazu kommen, haben wir aber auch noch Themen dabei, beziehungsweise so Fragen, die uns Hörer gestellt haben und natürlich auch noch eine ganze Menge Hörer-Trades. Und da ist das Postfach echt voll geworden und ich würde sagen, wir starten direkt rein, denn wir haben wirklich eine ganze Menge. Und der erste kommt von Albatross232. Moin, ich habe den 101 abgegeben. Es ist eine One-Quarterback-Dynasty mit 9 Startern. Der Owner des 24 First wurde dieses Jahr Vierter. Also, Albatros bekommt hier eben diesen einen 24 First. Dazu T. Higgins, Javonte Williams und noch den 204 und 206 des diesjährigen Drafts. Abgegeben hat er dafür neben dem 101 auch noch den 201, 207, Tyler Algier und Jelani Woods. Da ist jetzt eine ganze Menge drin. Phil, findest du denn, das ist genug, um dich hier von Bijan zu trennen?
Also ich würde ganz kurz mal vorgehen. Die Zweitrunden-Picks, die involviert sind, auf der einen Seite 201 und 207, auf der anderen Seite 204 und 206, sind für mich ungefähr gleich. Die würde ich schon mal rausstreichen, praktisch aus der Gleichung. Dann bleiben Algier, Jelani Woods und 101 gegen Higgins, Javonte und ein 24 First. Man muss jetzt hier wirklich nochmal drauf gucken, es ist One QB, ne? Also der 24 First im Zweifel etwas weniger wert, wenn es nicht gerade vielleicht der 101, aka Marvin Harrison, ist, Stand heute. Boah, kommt aufs Team an. Deal kann man machen, aber für mich jetzt, glaube ich, kein Home Run. Also ist echt okay, ne? Kann man schon so machen, aber wie gesagt, also ja, ist jetzt nicht für mich No-Brainer auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch. Also Higgins, klar, schon cool. Man muss jetzt sagen, hier hast du drei fixe Wide Receiver Starter, zwei Flex dazu. Weiß ich nicht, wie viel du mit den Running Backs machen willst, aber trotzdem Bijan, glaube ich, schon auf jeden Fall mehr wert als Higgins. Und ja, Javonte, da habe ich halt wirklich Bauchschmerzen. Was das wird, schwierig. Ich glaube, ich würde auch minimal auf die Bijan-Seite tendieren. Aber es ist close. Also es ist overall ist auf jeden Fall ein
Ja.
close Deal und kommt echt, glaube ich, drauf an, wie kommt Javonte jetzt zurück und kann er ein guter Running Back Starter in Fantasy werden über die nächsten ein, zwei Jahre. Das wird den Deal dann irgendwo entscheiden.
Definitiv. Und letztlich, man muss auch immer sagen, es kommt hierbei auch auf weiche Faktoren an, ne? Wie ist meine Liga? Wie gut kann ich den 1-1 traden? Wie ist das Team, ne? Also,
Klar.
wenn ich jetzt quasi, und das denke ich mal, wird der Fall sein, nicht unbedingt Contender bin, und sag mir, okay, Bijan, brauche ich ihn, brauche ich nicht, ja, dann kann man da schon für argumentieren, finde ich auch, ne?
Ja.
Also ist durchaus auch verständlich, ja.
Der nächste Deal kommt von Ivan Sorensen. Er sagt, ihr kennt die Liga, 12er Superflex, 10 Starter Tight End Premium und Draft vor dem Draft. Das ist korrekt. Der ist gerade ongoing. Oh, das wäre interessant. Da könnte man jetzt ja direkt den Namen dran packen, was damit passiert ist. Es sollte zwar für die Bewertung des Deals natürlich an sich keine große Rolle spielen, aber für den Spaß machen wir das doch direkt mal. Ivan Sorensen bekommt hier nämlich Justin Jefferson und was hat er dafür abgegeben? Rashad Bateman, CJ Stroud, Kendre Miller und einen 24 First. So, Phil, du bist natürlich jetzt nicht besonders hoch bei CJ Stroud, wie wir gelernt haben in
Ja.
unserer Diskussion. Ja, also er ist jetzt nicht dein Nummer 1 Quarterback und ich glaube auch nicht dein Nummer 2
Nee.
Quarterback.
Nee, das ist richtig.
Ja, und auch nicht dein Nummer 3 Quarterback. So, auch wenn das alles relativ nah beisammen ist, ist alles klar. Also hier einer der Quarterbacks eben mit abgegeben, Kendre Miller. Ja, ich finde, das ist ein spannender Deal. Ich muss sagen, ich finde fast, wenn man die Namen noch nicht dranhängt, 105, 201, 24 First und Rashad Bateman klingt noch irgendwie ganz okay. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt auch, wenn man das Outcome sieht, ich mag ja CJ Stroud sogar, aber es war auch schon das Gefühl, das ich hatte bei dem Deal, alles in allem, Rashad Bateman, ganz ehrlich, haben wir in 2 Jahren jetzt auch eigentlich nicht viel gesehen, was mich da hoffen lässt drauf, dass er ein Elite Wide Receiver wird in der NFL. Du hast mit Justin Jefferson einfach diesen. Ja, den Dynasty Top Receiver, glaube ich. Und im Zweifel kannst du von mir das Chase noch drüber packen, ist auch okay, aber dann hast du halt den 1B Receiver. Für mich wäre er doch mehr wert als, oder ich würde mich auch für die Jefferson-Seite hier entscheiden.
Ja, also im Vakuum ohne Namen an vor allem den 105 finde ich das auch. Jetzt muss ich gerade, will ich gerade noch mal eine Sache gucken. So, was ich hier spannend finde. Also den 24 First, den er bekommt, ist von einem Team, was wirklich an der Age Cliff steht. Also, das muss man sagen, ist jetzt nicht der von dem Trade-Partner, sondern ist von einem anderen Random-Team. Und der 105, ja, ist auch okay. Also, ich kann den Deal aus Value-Sicht sogar, ja, einigermaßen nachvollziehen, durchaus. Andererseits, ich kann den jetzt, wenn ich mir Ivans Team anschaue, wieder, dann fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, weil sein bester Quarterback ist Daniel Jones. Sein zweitbester Quarterback ist Stafford und sonst hat er keinen.
Zach
Ja,
Wilson
dann.
Slender.
Ja, und dann, wie gesagt, hat er Bijan zwar noch gedraftet, aber dann auch Tight End, sein Tight End ist, hat er die Wahl zwischen CJ Uzoma, Mo Ali Cox, Mike Gesicki,
ja.
Harrison Bryant und Adam Troutman. Also so das, boah, das ist schon auf gewissen Positionen einfach Running Back, Bijan und Nick und sonst nix. Das ist schon, also er hat gute Spieler im Team, aber ob ich da in dem Team schon den Move für Justin Jefferson mache, boah, ne? Ja, also so überschwänglich bin ich da irgendwie nicht so recht, muss ich sagen. Also value-technisch auf jeden Fall ein guter, also ein völlig okayer Deal, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich den Deal mit dem Team so gemacht hätte.
Und was hättest du halt mit den Picks gemacht? Dann hättest du halt jetzt nicht Jefferson, sondern Bateman, Stroud.
Ja, ich halt jetzt auch.
Der 24 auch First, da gebe ich dir schon einen Punkt, weil das ich habe das Team jetzt auch gerade angeschaut. Ja, das könnte ein Non-Playoff-Team sein, das könnte ein Top-4-Pick werden. Wenn das ein bisschen schlecht läuft, kann ich nachladen im Draft jetzt und so weiter. Ja, das ist so.
Ja, genau, also das, genau, das ist so ein bisschen.
Ja.
Wie gesagt, das könnte halt auch der 24-1-1 sein. Ne? Das ist das so das Einzige, aber ja, es ist ein Deal, kann man schon machen. Also würde ich jetzt auch nicht irgendwie schlecht abstempeln,
ja.
Auf keinen Fall.
Der nächste Deal, der kommt von Xion77 und der sagt, endlich mal ein Brett. Okay, gut, das bezog sich auf den Deal vorher, völlig fair.
Ja.
Dann hänge ich mal einen nach, also auch ein Brett offensichtlich. Und zwar geht es hier darum, Xion, oder ja, eine Seite bekommt den 101 und die andere Seite bekommt DK Metcalf und einen 24 First, projected 103 bis 106. Er sagt, ich habe den First und denke, ich bin zu günstig, aber mein Trade-Partner denkt, er bezahlt zu viel. Ich retoole, rebuilde, er will klar angreifen. So, also Xion77 gibt hier den 101 ab und bekommt eben DK und einen Like die Early to Mid 24 First. Was sagst du? Für welche Seite würdest du dich entscheiden?
Ja, macht ja für mich oder macht für mich eigentlich für beide Seiten Sinn. Ne? Ich weiß nicht, also DK würde ich so bei, weiß ich nicht, 104 einordnen, der Klasse jetzt aktuell sowas in der Richtung, schätze ich. Ja, dürfte.
Boah,
also,
glaube ich nicht.
Nee, zu hoch?
Also in unserem aktuellen Startup, klar, das ist jetzt auch nicht, ist ja auch immer nur ein Ausschnitt, aber da ging der 104 an 24, glaube ich, oder so.
Ja, wir haben auch Peak Draft Season, ne?
Also ja, trotzdem. Also ich sag mal, DK ist kein Second Round Startup Pick. Also das ist schon weit weg davon, ne?
Aber der 104 ist auch eigentlich kein Second Round Startup Pick. Meiner Meinung nach nicht. Also, weiß ich nicht, also die Auswahl zwischen Smith und Jigba und irgendwie Stroud, Levis oder sowas.
Ist doch kein, ist halt also, ein Quarterback.
Ja, okay, aber also, ne, weiß ich nicht, finde ich auf jeden Fall auch nicht, also finde ich jetzt auch relativ hoch, muss ich sagen.
Ja.
Deshalb, also und wie gesagt, hier, dann haben wir das, wie gesagt, dann haben wir den 24 First, der mid to early projected ist, sowas. Ja, finde ich. Also ist schon ein ordentlicher Preis, ne, für den 101, finde ich. Also, wie gesagt, aber ich kann für beide Seiten ein Argument machen. Und wenn jetzt einer sagt, ja, ich will für den 101 da noch ein Second oben drauf, dann sage ich, ja, okay, kann man drüber reden, ne? Also das, ja finde ich auch okay dann.
Man muss ja auch mal, ich finde, das Einzige, was ich schwierig finde, ist halt 24 First, projected 103 bis 106, muss halt immer dann sehen, was es dann wirklich wird, ne? Das ist natürlich jetzt auch relativ bullish.
Klar.
Wahrscheinlich, gehe ich davon aus mal, ja. Und dann, naja, gut. Aber alles in allem, ja, gut. 101 ist halt wirklich, klar, ist halt schon viel Value. Ich denke mir halt, wenn du jetzt halt einfach mal, jetzt nehmen wir mal den 104, diese ganze Diskussion raus, 101 auf DK im Startup ist schon weit runter, glaube ich, also Bijan nimmst du ja schon irgendwo da so kurz nach dem Turn von Runde 1 auf Runde 2 und DK ist halt eher irgendwo Runde 3 unterwegs und da musst du halt sagen, gehst du die anderthalb Runden runter für einen First. Ja, kannst du machen, glaube ich. Das ist, ist einfach so, kannst du machen und kannst du hier echt Glück haben. Nächstes Jahr ist ja eine Superflex-Liga mit Caleb, mit May, mit Marvin Harrison, hast du schon gesagt. Wir haben ja auch noch, Alter, Ohio State Running Back.
Henderson.
Ja, Henderson.
Travion Henderson.
Ja, dann haben wir noch Ibuka, whatever. Wir haben ja echt viele gute Prospects auch noch in der Verlosung. Ja, kann schon wirklich der deutlich bessere Seite auch werden. Das passt schon. Overall, wie gesagt, glaube ich, echt, ist schon fair. Ist schon fair. Swiss Guy mit einem Deal und der sagt, ich besitze. Ah, okay, jetzt mache ich erstmal den Deal. Swiss Guy bekommt Lamar Jackson und gibt ab den 104, 108 und Trey Lance. Ist eine 12er Superflex mit 9 Startern und 4 Points per Passing Touchdown, also relativ kurzes Lineup. Für gerade in der 12er Liga dann. Und ja, da muss ich sagen, 4 Points per Passing Touchdown, 12er Liga, kurzes Lineup, super Flex. Alter, mega Deal. Mega Deal, hier Lamar Jackson so günstig zu kriegen. Trey Lance, whatever, was da rauskommt, wir wissen es nicht, aber wenn ich zu dem Preis quasi, wenn ich ihn da reinschmeißen muss und der vielleicht da als First, als irgendwie noch gewertet wird, 1-0-4. Ist halt schon klar, der ist natürlich wertvoll. 1,08 finde ich, da ist man hier in so einer Liga schon an dem Punkt, wo man sagt, boah, also das muss halt für einen Non-Quarterback, der muss halt echt krass hitten. Der muss richtig krass hitten, um einen richtigen Impact zu haben. Ist anders als in einer Liga mit 10 oder 11 Startern. Und daher, ja, würde ich all day long hier Lamar Jackson nehmen. Swiss Guy, finde das ein super Deal für dich.
Ja, schließe ich mich an, finde ich auch richtig gut. Ja, wie gesagt, das Einzige, was von wirklichem Wert hier abgegeben wird, ist der 104 und das andere ist halt wirklich, muss man mal schauen. Ja. Team hat er ja auch mitgepostet, Team ist auch gut genug, um den Deal zu machen, hat noch 1,5 und 1,11, um nachzuladen, also verstehe ich, würde ich auch so machen, guter Deal.
Sehr gut. Der nächste Deal kommt von Alex190. Ich hätte da mal einen Hörer-Trade für euch. Das ist eine 12er Superflex mit 10 Startern. Starten auch. Okay, Moment. 10 Starter. 2 Running Back, 2 Wide Receiver. Flex. Eine Flex, noch eine Flex. Dann sind da Kicker und Defense noch dabei. Alex, wenn wir von 10 Startern sprechen, Kicker und Defense zählt nie als Starter. Das ist nochmal außerhalb davon. Das heißt, es ist eigentlich eine sehr kurze Liga. Ist noch kürzer als die von, noch weniger tief als die von Swiss Guy gerade. Dazu auch 4 Punkte pro Passing Touchdown. Ich besitze noch die Draftpicks 103 und 207 in diesem Draft. Ich habe so eine Art Last Dance Team und denke, dass ich maximal noch 2 Jahre habe, um die Championship zu holen. Mein bester derzeitigen Start aus dem Ursprungsteam. Ja, gut, das will ich nicht alles vorlesen. Murray, Watson, Eckler, JT, Chase, AJ Brown, Cup, Kyle Pitts. Was haltet ihr von dem Deal? Noch kurz zum Gegenpart. Der hat den schlechtesten Quarterback-Room und besitzt weiterhin noch den 1-2 in diesem Jahr. Er ist derzeit im Rebuild. So, also, wie sieht der Deal jetzt aus? Alex War 90 bekommt den 23-104, Stefon Diggs, einen 25 First und Colt McCoy, warum auch immer, und gibt dafür ab Justin Fields und Ramondre Stevenson. Spannender Deal, finde ich. Also wirklich sehr spannender Deal. Quarterbacks sind hier die teuerste Währung, die man wahrscheinlich haben kann in so einer Liga mit so wenig Startern. Noch dazu aber auch sind natürlich auch die Elite-Skill-Player wertvoll. Die willst du natürlich auch haben. Da bekommt Alex eben vor allem eben kriegt das Stefon Diggs und kriegt auch den frühen Draftpick mit. Gut, so, Phil, was sagst du denn dazu?
Ja, also ich verstehe, wo er herkommt. Also Ramondre Stevenson natürlich an dem Punkt eher ein Sell. Justin Fields für mich auch eher ein Sell zum aktuellen Preis. So, ich verstehe, dass man die Spieler verkauft. Dennoch, er hat auf Quarterback Kyler und Deshaun Watson. Ich glaube, ich hätte eher probiert, irgendwie, keine Ahnung, Fields und Kyler zu packagen und hätte mir dafür irgendwie probiert, Mahomes, Allen oder so jemanden zu holen. anstatt hier nochmal auf Quarterback was abzugeben. Ne? Weil Murray ist kein sicherer Starter und er hat sich zwar jetzt Colt McCoy quasi als den Backup da geholt, vermeintlichen Backup oder
Ah,
glaube ich
ja.
auch eine Injury. Ja, aber Colt McCoy willst du nicht starten lassen in so einer Liga, ne?
Nee,
Das
nee.
ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob da noch irgendwo ein dritter Quarterback jetzt auf der Bank rumschlummert, der ganz gut ist, aber wenn nicht, dann ja, tut's schon weh. Und dann Stephon Diggs zu Ramondre Stevenson ist für mich eigentlich ein Lateral Move. So productionmäßig Diggs gefällt mir Diggs eigentlich ein bisschen besser. Ja, so, ne? Das ist die Sache. Und dann hast du halt quasi Diggs gegen Stevenson und dann die beiden First Rounder für Fields. Ist kein grottenschlechter Preis, aber ist auch nicht, wo ich einen dreifachen Salto mache, ne? Also.
Ja, 25 ist halt auch wieder weit, weit weg. Das ist
Eben,
schon.
eben. Und ja, boah, also, wie gesagt, value-mäßig kann ich dagegen nicht sagen, aber ist jetzt mit so einem Team vielleicht nicht der Traumdeal, den ich
Ja.
haben wollen würde.
Ja.
Ja, gut.
Also mir geht's ähnlich. Ich muss sagen, jetzt hat muss also von den Startern her jetzt spielt in dem Lineup Chase, AJ Brown, Kapp. Und dann ist jetzt noch Pitts auf der Wide Receiver Tight End Flex. Im Idealfall willst du natürlich, dass der auch gut scoret. Ja, dann hast du Diggs noch. Diggs ist ja jetzt eigentlich dein Superflex, also Replacement. Und den würde ich ja auch all day long an der Superflex über Colt McCoy starten. So,
Ja.
das ist. Deswegen, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein bisschen. Diggs ist hier. Klar, ich würde den jetzt auch hier über Pitts reinstellen, aber trotzdem, das ist so, naja, es bringt dir halt nicht so wahnsinnig viel. Da finde ich, wiederum hätte ich jetzt auch eher gezockt, dass Fields halt doch top liefert, vor allem also eben gerade in Fantasy und ihn einfach behalten. Quarterbacks hier, die sollten alle drei First-Round-Starter-Picks sein. Watson, Murray und Fields in den Settings. Und ja, warum gibst du den dann irgendwie? Dafür finde ich den Preis dann zu günstig.
Ja.
Gut. Go Birds 529 sagt 12 Team Superflex PPR, Titan Premium mit 10 Startern. Ich bin im Rebuild. Selbe Liga wie oben bei Ivan. Ah ja, das ist die, in der wir auch abhängen. Go Birds bekommt hier, und ja, wir können auch hier wiederum natürlich den Namen dran heften. Es ist jetzt natürlich gut, dass ich den schon wieder zugemacht habe. bekommt den 104, müsste Bryce Young gewesen sein.
Jo, korrekt.
Nee, er gibt natürlich jetzt hier Bryce Young ab. So, wir müssen das ja richtig machen. Go Birds gibt Bryce Young ab und den 304 und bekommt dafür Drake London und den 309. Und da muss ich sagen, klar, der Trade fand eben vor dem Draft statt. Da weißt du nie, wie das läuft. Im Nachhinein könnte ich mir vorstellen, dass Go Birds hier sagt: Bryce Young wollte ich jetzt aber nicht bezahlen für Drake London. Ich persönlich hätte lieber Bryce Young. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, bin ich bei dir, nehme ich auch Bryce eher.
Ja, relativ plain and simple. Chucky kommt mit dem nächsten Deal und er sagt: Best Ball 12 Team Superflex mit 10 Startern. So, jetzt hier relativ groß. Wir machen mal nicht die komplette Roster-Analyse mit, sondern wir gehen direkt zum Deal. Chucky bekommt hier Kyler Murray, Colt McCoy, den 105, 302 und 304 und gibt ab Jameson Williams, den 104, 401 und 502. Ich glaube, 302, 304, 401, 502. Schmeiß mal einfach mal direkt raus aus der Verlosung. Colt McCoy denke ich auch. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht dran, dass Colt McCoy da jetzt in Arizona der Starter ist für die ersten Wochen, ehrlicherweise. Oder
Nee.
ich würde mich nicht darauf verlassen im Moment.
Ja, also ich sag mal, Stand heute würde ich sagen schon. Stand Draftabend und sie draften irgendwie mit
Ja,
einer siebten Runde halt
ja,
nicht unbedingt, ne?
ja,
Das
ja.
ist halt
Das
eben, also es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt meine Hand für ins Feuer, aber ich glaube, keiner tradet jetzt wirklich
Nee,
Value für Colt
das ist
McCoy
eben,
und
ja.
Also ich habe ihn jetzt hier und da auch mal aufgenommen, wo ich dünn auf Quarterback war, so als dritten, vierten Quarterback oder sowas. Da, ne, wenn
Du
er halt
machst nichts
ersetzt wird,
falsch,
dann
ja.
droppe ich
Wenn er
ihn
einen
halt
Waiver
dann.
legt, dann klar, aber du
Genau.
würdest ja keinen Drittrunden-Pick für ihn traden
Nein,
irgendwie und
nee,
so. Ne?
wahrscheinlich noch
Also
über fünf Runden
er ging jetzt gerade in unserem Startup, den wir machen, in dem jetzt viel sich beschwert wurde darüber, dass es die Liga zu tief ist und wo wir jetzt den Startup schon verkürzen müssen, um die Roster kleiner zu machen, ging er jetzt gerade an 33,3. Der
Ja.
Value von Colt McCoy ist überschaubar. Also ging noch mal nach dem 5,12, der
Ja.
Runden vorher weg war. Also
Auch
so viel
völlig zu
dazu.
Recht.
Ja, wir nehmen das alles mal raus und sagen, Kyler Murray und der 105 oder Jameson Williams und 104 und 106. Da kann man jetzt noch 105 und 106 rauskürzen. Es wird immer kürzer, die ganze Nummer. Viel Spaß gemacht hier, Chucky. Phil, nimmst du Jameson Williams und den 104 oder Kyler Murray?
Ich nehme in Bestball Jameson Williams in 104. Glaube ich schon,
Spannende Sache.
ehrlich. Ja. Also, ja, doch, glaube ich schon. Für 104 kriegst du auch einen vernünftigen Quarterback, mutmaßlich. Ja.
Ja, ich glaube, ich würde Kyler Murray nehmen. Ich traue hier Jameson noch nicht so über den Weg und will den.
Ja, ich bin auch
Ja,
nicht super
also.
begeistert von Jameson. So, aber ich glaube schon, dass er noch Trade-Value hat, ich ihn noch umsetzen kann. Und ja, der 104. Also vielleicht kriege ich einen besseren Quarterback als Kyler Murray für das Paket. So, das ist so meine Herangehensweise vielleicht.
Okay. Ja. Spannend. Gut. Der nächste und letzte Deal kommt von Mr. Krabs. In derselben Liga, in der ich in dieser Offseason Hurts und Lamar ertradet habe, habt ihr vor 3 Wochen besprochen, haben wir bestimmt gelobt, habe ich nun Lawrence als dritten Quarterback abgegeben. Nochmal zur Liga. 12er PPR, Superflex, fester Tight End mit 10 Startern und 3 Wide Receiver Spots. Die Überlegung war, dass Lawrence als dritter Quarterback ihn meist auf der Bank sitzen würde. Daher wollte ich da im Tier und Value runtergehen. Zudem brauche ich mehr Breite im Kader, besonders auf Wide Receiver. Da habe nun mit dem 101 die Möglichkeit, diesen entweder zu traden oder aber Bijan oder Richardson Young zu nehmen. Was meint ihr dazu? Also, Mr. Krabs bekommt hier eben den 101, Garrett Wilson, Jordan Love und den 303 und hat dafür Trevor Lawrence und CeeDee Lamb abgegeben. Spannender Deal, finde ich. Muss ich
Ja.
anfangen, glaube ich, oder? Ja. Boah, baba. Also ich sehe Lawrence schon über dem 101 jetzt mal value-wise. Lamb und Wilson nehme ich, glaube ich, schon noch knapp Lamb. Könnte sich natürlich auch irgendwie ändern, wenn Rodgers dann wirklich jetzt nach New York kommt und Wilson reist dann auch noch ab. Aber ja, spannende Frage. Ich glaube, overall hätte ich es an Mr. Krabs Stelle ehrlicherweise nicht gemacht. Ich verstehe zwar, dass dass das jetzt nicht befriedigend ist, wenn du so viel Value am dritten Quarterback hast, aber trotzdem trenne ich mich ungern von einem Elite Quarterback und ich glaube, Lawrence kann sich dahin entwickeln. Deswegen ich jetzt, also klar ist irgendwie Bijan das Beste, was du dann kriegen kannst, wenn du rausgehen willst, aber weiß nicht, ich finde, er hat irgendwie nicht viel Tiefe gewonnen. Also eigentlich hat er gar keine Tiefe gewonnen, oder? Wie siehst du das?
Ja, du tauschst halt schon Lawrence gegen Bijan quasi als
Ja.
zusätzlichen Starter. Und Jordan Love ist halt okay als dritter Quarterback, finde ich. Und Wilson gegen Lamb, ja, das sehe ich jetzt auch eher als ja, Lamb ein bisschen höher, aber wie gesagt, ist
Ja.
eher ein Lateral Move Value technisch aktuell. Ja, ich verstehe die Herangehensweise schon irgendwo, ne? Wenn man jetzt nicht an
Ja.
Trevor Lawrence glaubt oder so, dann, na klar, verstehe es auch bei dir, dass du dich auch eher schwer tust, einen Lawrence abzugeben, so, da bin ich auch bei dir. Ja, also, boah, immer so einfach zu sagen, ne? Kommt aufs Team an, kommt auf die Liga an und so, wie die auch Quarterback sehen, aber.
Ja.
Ja, also, ja, ich weiß auch nicht so recht. Also, ich glaub halt schon, dass Lawrence halt das value-stabilere Asset ist, ne? Und dass in diesem
Ja.
Deal das wertvollste Asset so ist. Und das ist halt, glaube ich, würde für mich dann auch den Ausschlag geben, dann auch eher Lawrence zu halten. Aber Ich verstehe den Deal schon und man kann den schon an sich machen, ne?
Irgendwie,
Das ist schon okay.
ich fände es halt fa irgendwo fairer, wenn da jetzt wäre, weißt du machst so Lawrence, ich gebe Lawrence und Lamb ab und bekomme dafür 101 und Justin Jefferson. Da ich sage, ich bekomme von Lamb nochmal hoch und dafür gehe ich von
Ja.
Lawrence halt runter auf den 1-1. Das wäre dann irgendwie so runder. Aber klar, wenn du die Quarterback-Preise nicht erzielen kannst und auf der anderen Seite haben wir es ja vor 3 Wochen besprochen, hat Mr. Krabs ja günstig Hurts und Lamar ertradet bekommen, dann ist die Liga halt anders. Dann ist es
Ja.
dafür wiederum okay. Völlig in Ordnung.
Ja. Ja, genau, das muss man hier sicherlich einkalkulieren, genau.
Ja, so ist es. Okay, gut. Das war's mit den Hörertrades und wir können, würde ich mal sagen, in die Werbung abgeben. Und ja, Phil, mach doch mal ein bisschen Werbung für uns. Wo kann man uns denn folgen?
So, ja, ich musste hier gerade mal kurz ein bisschen mit meiner Webcam kämpfen. Die macht schon gerade ein bisschen Stress.
Ja.
Gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Genau, ihr könnt uns wie immer folgen bei Twitter, @DynastyFlow, @49erFlow oder @Phil8119. Kommt auch gerne in unseren Discord, gibt uns Feedback und unterstützt uns auch gerne mit einer kleinen Spende, Flo. Wie geht das?
Das geht über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Wir freuen uns natürlich immer über Spenden und ja, danke an alle, die uns in der Vergangenheit unterstützt haben und uns auch in der Zukunft weiter unterstützen.
Auf jeden Fall.
Gut, so, dann haben wir heute 2 Themen zum Diskutieren. Die erste Frage kommt von Barista Renault Junior aus dem Feedback Channel. Er sagt, danke für die Folge. Finde es cool, euch nach der Pause wieder donnerstags aufs Ohr zu bekommen. Mich würde in einer der nächsten Folgen nochmal ein kurzer Exkurs zum Thema Bewertung der Draft Class 23 versus 22 interessieren. Die 23er Picks waren zwischenzeitlich ja so krass hoch, auch bei euch, wenn ich mich recht erinnere. Aber irgendwie fühlt sich das Ganze mittlerweile in Mocks für mich eher wieder wie letztes Jahr an. So ab 1.10 etwa pickt man nicht mehr wirklich überzeugt, da auch First Round Fantasy Talent zu bekommen. Ja, Phil, was sagst du dazu, dass Barista Renault hier ein bisschen die weiße Fahne hisst, was den 23er Pick Value angeht?
Ja, würde ich gar nicht unbedingt widersprechen, ne? Also schon besser als letztes Jahr, finde ich, ne? Also du
Ja,
hast hier
finde ich auch.
schon, ich finde, du hast vier gute Quarterbacks, vielleicht sogar einen mit Potenzial, wirklich Elite-Fantasy-Quarterback zu sein. Du hast einen Elite-Running-Back, du hast einen sehr guten Running-Back. Und du hast einen sehr guten Wide Receiver, so, ne? Das sind so die Top 7 praktisch aus meiner Sicht. Da kann man auch gut mit arbeiten. Und ich finde, wenn man das jetzt mal im Vergleich auch zum letzten Jahr sieht, dann ist das halt doch noch besser, als was man da hatte, ne? Ich sag mal, die
Ja.
Quarterback Landscape, naja, das ließ ja schon doch sehr zu wünschen übrig, wie ich finde. Ich wollte mir jetzt hier gerade noch mal einmal das Board vom letzten Jahr aufrufen irgendwo. So, jetzt haben wir mal kurz hier gesucht und auch uns die ADP vom letzten Jahr noch mal aufgerufen. Das gestaltet sich ein bisschen schwerer, als wir gedacht haben. Aber wenn man einfach mal vergleicht, ja, letztes Jahr, die beiden Running Backs sind etwa vergleichbar, finde ich, mit den beiden, die wir auch dieses Jahr haben, ne? Breece Hall und Kenneth Walker, so ein bisschen mit Bijan und Jahmyr Gibbs. Und dann hast du auch ein paar gute Receiver auf jeden Fall. Das, naja, sogar besser, als wir gedacht hätten, glaube ich, ist die
Ja.
Klasse letztlich ausgegangen. Du hast mit Kenny Pickett einen Quarterback, den wir wahrscheinlich an Quarterback 5 auch in dieser Klasse genommen hätten. Also das, so ehrlich, also ich
Ja.
mochte ihn mehr, aber ja, muss man schon so ehrlich sein. Und dann war es das im Prinzip. Also die Receiver-Klasse war durchaus tief letztes Jahr, alles in Ordnung. Du hast zwei gute Running Backs, und das war's. Und dieses Jahr hast du vor allem finde ich, du hast eben diese Top-Spieler und dann hast du ein Tier, wo du halt so ein paar Spieler auch noch finden kannst und da wird sich auch viel aufgrund des Draft-Kapitals einfach noch finden, ne? Charbonnet, Zay Flowers auch, glaube ich, der durchaus ein Überraschungskandidat noch sein kann, nochmal die Boards so ein bisschen hochzuschießen. Und ich glaube, dann liegt wieder der Value so in den Second-Round-Picks eher. Also ich glaube, so du hast wirklich am Ende der Runde, wieder an der ersten Runde durchaus so, da könnte es dann schon mal sein, dass man das Gefühl hat, einfach irgendwo Value liegen zu lassen, wenn du den Pick machst. Aber dann, ich glaube, in der zweiten Runde die Tiefe der Draft-Klasse ist halt, glaube ich, auch gut. Und ich glaube, das ist auch nach wie vor so. Ich glaube, da kriegen wir auch noch mal ein paar gute Spieler, die dann so in der Range zwischen 1,12 und 2,10 oder sowas nachher sein werden. Wir wissen nur noch nicht, wer sein wird. Wer überraschend viel
Ja,
Draftkapital
klar.
bekommt, gutes
Ja.
Landing-Spots bekommt. Und ich glaube, deswegen fühlt sich die Klasse im Moment beschissener an, als sie eigentlich ist. Also so vom Gefühl her.
Ich glaube, was natürlich schon ist, man hat die Erwartung gehabt an die Klasse, dass sie halt ja eine Competition wäre für die 21er Klasse. Auch mit den ja wirklich guten, vier guten Quarterback Prospects oder wertvollen halt, ja, so. Klar, kein Lawrence, aber trotzdem gut. Und da muss man jetzt halt so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, wenn wir zurückgehen würden und sagen, so, jetzt haben wir die 21er und 23er Quarterback-Klasse gemixt. An welchem Pick würde der erste aus der aktuellen Klasse gehen? Also wann würdest du Bryce Young nehmen? Würdest du den, im Nachhinein würdest du den halt wahrscheinlich an der 4 nehmen im 21er Draft, oder? Wahrscheinlich schon hinter Lawrence Fields und Lance. Mit
Ja,
Landing Spot natürlich, muss ja immer, muss man ja
aber
einfach so.
fairerweise wahrscheinlich schon. Einfach, weil man auch gedacht hat, halt Lance hat ein gewisses Fantasy-Upside und sowas. Also ich glaube, vier wäre er schon. Ich glaube, ich würde alle vier Quarterbacks dieser Klasse, also diese ersten vier, würde ich zwischen als vier, fünf, sechs und sieben nehmen, glaube ich, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Genau so, glaube ich, hätten wir das damals auch irgendwie gemacht. Und ja, klar, damals, das war halt schon krass, so diese ersten 10 Picks, in die wolltest du halt reinkommen, finde ich. Da ist halt so das Gefühl, da war so richtig geiler Value. Und dann kamen ja immer noch Smitty und Waddle und Bateman und so. Die waren ja auch echt voll okay. Also die waren halt jetzt keine. Da hattest du jetzt nicht den Eindruck, die sind auf dem gleichen Level wie die davor, aber sind auch noch gut. Und ja, da fairerweise war schon natürlich die Hoffnung, dass es sich wieder so entwickelt, dass du so krass viele Elite-Prospects hast, dass du halt jeder First-Round-Pick fühlt sich geil an. Und das ist im Moment, schaut sie ja nicht so aus, das ist richtig. Da haben wir ein bisschen zu viel verloren irgendwie im letzten Jahr. Und ja, gut, das ist halt so, gell? Hätten wir letztes Jahr gewusst, wie jetzt die Jungs performen, die wir heute später noch besprechen, dann wäre das auch ein bisschen anders gewesen. Das ist so. Aber das weißt du halt vorher nie, ne?
Nee.
Das ist, 21 hat sich genau andersrum entwickelt. Da sind ganz viele Jungs noch reingekommen auf einmal, die halt die Boards hochgeschossen sind.
Ja, es vorauszusagen ist immer ganz, ganz schwer, finde ich. Ja, jede Klasse hat ja irgendwo immer, mal abgesehen wie vom letzten Jahr, aber irgendwo eine Baseline, sage ich mal,
Ja.
und die wird halt so durch ein paar Spieler definiert und dann alles andere entwickelt sich dann im Laufe des Jahres einfach und das ist halt wirklich
Ja.
kaum vorhersehbar.
So ist es. Ja. Aber wer hätte uns, ja, ich meine, allein, wenn man draufschaut, allein auch die besten Prospects. Okay, Bijan hat sein Ding durchgezogen, die Quarterbacks sind halbwegs durchgekommen. Aber dann JSN. Hat gar nicht gespielt. Quentin Johnston, wahnsinnig slow gestartet, hat es dann so halbwegs zusammengekriegt, aber war auch nicht auf dem dominanten Level in seinem Team wie davor. Jordan Addison hat kein so gutes Jahr gehabt wie sein zweites Jahr. Irgendwie ist es halt schon klar, Jahmyr Gibbs war sicher nicht schlecht, aber das war jetzt auch nicht, das war jetzt auch kein, ja, wie soll ich sagen? Gut, bei ihm hat ja auch keiner ein Derrick Henry-Ding erwartet. Das ist ja auch
Ja.
logisch. So, das war gut. Der ist auch noch gut durchgekommen. Aber es ist halt dünn geworden im Vergleich zu dem. Boutte voll abgeschissen.
Die Running Backs auch.
Tucker, genau. Bixby,
Evans.
Das ist halt alles irgendwie einfach nicht das, wo wir gedacht haben, ja, Mensch, die machen echt die erste Runde voll und das wäre dann unglaublich wertvoll gewesen. Und ja, so läuft es halt einfach. Gell? So im Vergleich, wenn du es umdrehst auf die 21er Klasse, Javonte Williams, wo hat man denn da vorher darüber gesprochen? Dann hat der ein super letztes Jahr gehabt. Kriegt gutes Draftkapital, sieht auf einmal mega aus. Und das sind, oder Mac Jones hat der auch vorher keiner auf dem Zettel gehabt, jetzt wirklich für so Top 15 Pick im NFL Draft.
Ja, Lance und Wilson ja auch eigentlich nicht. Also die sind eben, ja, kamen ja auch eher wie Kaiserkiste. Also,
ja, richtig.
Es ist halt so, ich sag mal, es hat sich auch in dieser Klasse halt kein Receiver irgendwie nochmal in den Vordergrund gespielt, ja. so Kandidaten.
Kyle Pitts.
Ja.
War ja damals auch. Ja, so. Sowas gab es auch nicht, ne? Das ist ja.
Genau, dieses Jahr und auch alle bei den Running Backs, wo du so denkst, okay, das geht vielleicht 50-50 aus, die Top von den Top zu schlechten Spielern. So, da war es jetzt halt dieses Jahr mal irgendwie so eher 30-70. 30% waren vielleicht gut und 70% waren dann letztlich schlechter als erhofft. Und ja, dementsprechend glaube ich, wie gesagt, vor allem, und das ist das, was ich auch sage, die erste Runde hat sich so ein bisschen ins Negative entwickelt. Josh Downs hat enttäuscht, was so Größe und so anging. Ich glaube, wir hatten uns erhofft, dass wir so 16 Erstrunden-Picks haben, so in etwa. Oder 14 vielleicht auch, das wäre ja auch schon mal super. Stattdessen haben wir wahrscheinlich einfach nur, naja, 8 bis 10. Wir haben aber dafür, glaube ich, wie ich vorhin schon sagte, ich glaube, wir haben dafür aber bestimmt nachher irgendwie 16 Zweitrunden-Picks oder sowas. Also das glaube ich schon, dass man da schon auch einiges an Value finden kann in der Klasse.
Ja, nee, finde ich eine gute Zusammenfassung. Kann man, glaube ich, so stehen lassen. Aber nichtsdestotrotz schon verständlich, dass man auch ein bisschen enttäuscht ist bei dem, was 23er-Picks irgendwie gekostet haben. Absolut. Oder was man auch erlösen hätte können damit.
Ja. Wobei, ich muss ja nochmal sagen, ne, wenn man jetzt auf die 22er Klasse zurückblickt, ne, so schlecht auch diese Draft-Klasse letztlich gesehen wurde, an sich, wie viele, also die Draft-Picks haben sich ja trotzdem gelohnt. Ne? Also wenn man da Draft-Picks gesessen hat, ich meine, wie viele der Spieler konntest du für mehr als einen First verkaufen im Nachgang? Ne? Breece Hall, klar. Kenneth Walker, auf jeden Fall. Traylon Burks, Drake London, auf jeden Fall. Garrett Wilson, absolut. Kenny Pickett, Chris Olave, auf jeden Fall. Jameson Williams hat einen Wert gehalten, auf jeden Fall. Sky Moore, Christian Watson, auch gute Entwicklung, wie ich finde. Jahan Dotson, George Pickens, auch First Round Value eigentlich gehalten, obwohl er ein Late First war. Also, hast du doch auch mal hier und da einen guten Pick und danach gut. Damien Pierce konntest du zwischenzeitlich für den First verkaufen. Rashad White, viel Glück vielleicht mal. So. Aber du hast schon auch aus diesen Picks wirklich Wertgewinne erzielen können, obwohl die Klasse vermeintlich beschissen war. Und ich glaube, das wird auch dieses Jahr wieder noch deutlicher so sein. Also ich glaube, gerade, wie gesagt, tiefemäßig und so, ich glaube, da werden wir uns doch dann positiv drüber äußern.
Ich glaube auch, dass das gute Spieler sind und es könnte echt ein paar Hits geben. Ja, gerade die Second-Round-Picks würde ich dir zustimmen. Da könnten wir gut, wie soll man sagen, Wertgewinne erzielen über die nächste Zeit. Let's see. Gut, die zweite Frage, die noch kam, jetzt habe ich hier natürlich wieder das falsche Fenster auf, kommt von Sanu. Klar haben die drei Quarterbacks Stroud, Young und Richardson alle ein Bustpotenzial oder können sich verletzen, aber gleichzeitig können die drei im Value noch ordentlich zulegen. Bijan bekommst du nächstes Jahr zum selben Preis wie jetzt. Sollten sich die Quarterbacks nur einigermaßen gut entwickeln, dann bekommst du die nicht mehr zum heutigen Preis. Ed Flo und Ed Phil, vielleicht könnt ihr das Thema Bijan im Rebuild mal mit in eine eurer Folgen aufnehmen. Ja, also ich verstehe natürlich, wo das herkommt, Sanu. Sagen wir mal so, wenn jeder hittet von diesen ganzen angesprochenen Prospects, dann wird Bijan der Letzte sein im Value nächstes Jahr, weil er halt ein Running Back ist. Und Quarterbacks, die hitten, sind halt mehr wert. Aber wer sagt dir denn jetzt, dass die Quarterbacks hitten? Also der spezielle Quarterback, den du willst, dass der hittet, sagt dir halt niemand. Kann dir niemand garantieren, Bei Bijan ist der Floor einfach am höchsten. Es ist am leichtesten, irgendwie als Running Back in der NFL gut auszusehen, wenn man es mal jetzt halt positional-wise vergleicht, oder leichter als als Quarterback. Wissen wir sehr viel weniger. Wenn du jetzt auch drauf guckst, selbst ein Leonard Fournette, der war ein Top 4, ich glaube, der war Pick Nummer 4 damals von den Jaguars, und da muss man ja schon sagen, das war, glaube ich, der schlechteste der sehr hoch gedrafteten Running Backs, oder? Ich meine, sonst Sieg, Barkley, nehmen wir mal so Verletzungen aus irgendwie, aber das war noch der schlechteste von denen in Real NFL-wise, und selbst der sah ja nicht katastrophal aus. Und jetzt halt vergleich mal, also Zach Wilson war der Nummer 2 Pick. So tief runtergehen kann es bei Quarterbacks. Und das ist halt, da glaube ich, wenn Bijan wird gutes Draftkapital bekommen, Bijan wird, abgesehen jetzt mal von so Freak-Verletzungen, wird in der NFL gut aussehen. Da bin ich mir halt hundertprozentig sicher. Und das ist der Grund, warum man ihn trotzdem an 101 nimmt. Und jetzt ist die Frage, Phil, wie ist das jetzt im Rebuild signifikant anders? Würdest du es im Rebuild jetzt anders machen als, ich habe ja jetzt nur das Phänomen beschrieben, warum die ADP von ihm höher ist. Wie siehst du es denn jetzt im Rebuild? Was wäre da die richtige Taktik?
Ja, wahrscheinlich ist der richtige Weg, wenn so schon ihn zu traden, ne? Also den Pick für ihn auf jeden Fall zu traden, denke ich auf jeden Fall, muss man versuchen, aber auch nicht um jeden Preis. Also ich bin da aus dem letzten Jahr natürlich noch ein bisschen geschädigt. Ich hatte sehr viel Breece Hall Shares und lange Zeit sah das halt auch aus wie ein absoluter Win, dass ich ihn auch behalten habe. Und dann hat er sich halt scheiße verletzt, war halt bitter, ne? So, und Breece Hall, muss man sagen, aber der Value, wie groß war wirklich der Value-Verlust? Klar, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann wäre er wahrscheinlich jetzt direkt Back-to-Back mit Bijan. So geht er eine halbe Runde oder eine Dreiviertelrunde später als Bijan. Also hat seinen Value trotz Verletzung, trotz schlimmster annehmender Verletzung fast, sehr gut gehalten. Und du bekommst immer noch einen soliden Wert. Also ich sehe jetzt auch gar nicht mal so die überkrasse Gefahr, dass der Value bei so einem Talent dann durch eine Verletzung runtergeht. Saquon Barkley, wir haben es ja auch gesehen, auch er. Ja. Ne? Also ich glaube, in der Range wird es auch ein bisschen überbewertet, aber natürlich, dennoch ist es immer besser, dann aus diesem Value im Rebuild mehr als das eine Asset zu haben. Und natürlich die Production, die mutmaßlich von Bijan kommt, will ich natürlich auch als Rebuilder nicht im Team haben. Ne? Das kommt auch noch hinzu.
Running Back Production, wie sie Bijan voraussichtlich hoffentlich liefern wird, gehört nicht in ein Rebuilding Team. Ich glaube, das ist klar. Genauso wie Breece Hall nicht, Breece Halls Production, als sie dann anzog, und der war ja ein Second-Round-Pick, das ist nicht vergleichbar mit dem, was er, glaube ich, also Bijan wird von Anfang an noch viel mehr Set in Stone sein, weil er halt doch ein früherer Pick sein wird. Wäre zumindest mal meine Hoffnung. Und ich glaube, der hebt einfach sofort ab. Genauso wie Breece dann völlig, das hast du richtig gesehen, jetzt geht es richtig los, und dann kam halt die Verletzung. Das war halt scheiße. Aber prinzipiell hätte Breece Hall von Tag 1 an so geliefert, also willst du den im Rebuilder haben. Ja. Der gehört in Contender.
Ja, und ich glaube auch einfach nochmal, bei Bijan ist halt nochmal eine Nummer krasser. Einfach, du hast es schon gesagt, Draftkapital zum einen. Und bei Bijan gibt es halt keine zwei Meinungen. Ich glaube, jeder hat ihn als Running Back 1.
Ja.
Ich habe noch nie von niemandem, es gab letztes Jahr Leute, die hatten Breece Hall, ich glaube, als Running Back 8 oder irgendwie sowas. Ich meine, was komplett absurd war. Okay. Aber es gab halt diese Leute, die, also bei Bijan ist es, glaube ich, so Konsensus wie selten bei einem Spieler, dass er der beste Spieler auf seiner Position ist. So.
Ist dann wieder Saquon.
Genau, ja. So. Ja, du hast, es gibt so Spieler, da gibt es halt wenig Diskussionen, das ist halt hier auch der Fall. Deshalb ist, glaube ich, nochmal deutlicher.
Wie hat eigentlich Lance Zierlein ihn geratet? Das weiß ich noch gar nicht. Unser Running Back-Gott eigentlich. Das ist wirklich, also ich finde das echt mega krass. der hat das irgendwie immer richtig gut drauf, also die Correlation zwischen dessen Filmgrades und den, wie sagt man, und der Leistung dann am Ende, die ist echt hoch. Die ist für Running Backs natürlich so gut wie, ja, wie sonst nirgendwo. Aber ja, sei es wie es wolle, ich glaube, Bijan wird da in einer ähnlichen Region unterwegs sein, wie Saquon damals war. Und das ist, wie du sagst, mehr wert. Und ja, ich glaube, damit können wir dann auch rübergehen zu unserer letzten Rubrik des heutigen Tages. Und das sind eben die Rookie-Rankings, die letzten sechs, um die Top 24 voll zu machen. Ich starte, wie die letzten Folgen auch schon, damit erstmal das bisherige Consensus-Board vorzulesen. An der 101, Bijan Robinson 2, Bryce Young 3, Anthony Richardson 4, CJ Stroud 5, Will Levis 6, Jackson Smith und Jigba 7, Jahmyr Gibbs 8, Quentin Johnston 9, Jordan Addison 10, Zach Charbonnet 11, Michael Mayer 12, Zay Flowers 13, Josh Downs 14, Jalin Hyatt 15, Kendre Miller 16, Zach Evans 17, Dalton Kincaid und 18, Roschon Johnson. Jetzt, ich wollte ja schon sagen, eigentlich, ich hab eigentlich schon fast mit mehr Auseinandergehen jetzt hier gerechnet zum Ende des Draftboards. Aber wir sind uns, wenn ich auch die Buckets ansehe, also da sind schon ganz viel von den gleichen Namen drin. Wir sind uns weiterhin relativ einig, was Pre-Draft, die Spielerevaluation angeht. Ein paar gibt es hier, oder einen gibt es hier, den habe ich recht hoch. Über den sprechen wir jetzt dann. Den hast du nicht in deinen Top 24, aber wir starten erstmal mit Consensus. Unsere Nummer 19, bei mir die Nummer 19, bei dir die Nummer 19. Es geht um Darnell Washington, Tight End aus Georgia. Ja, 6'7 groß, 264 Pfund schwer. Er ist 21,6 Jahre alt, ein Early Declare. Und ja, 4,64 ist er gelaufen bei der Combine. Finde ich einfach immer noch geil. 4,64 mit 264 Pfund und 6,7 Größe. Es ist ein 118er Speed Score, 96. Percentile. Einfach brutaler Athlet. Und ja, war bei Georgia nicht. Unglaublich produktiv, also über seine 3 Jahre hinweg 166, 154 und dann 454 Receiving Yards gehabt. Ist jetzt keiner gewesen, der dadurch unglaublich jetzt durchs Volume aufgefallen wäre, aber ich glaube, er hat schon auf Tape gebracht, was er eben machen kann mit dem, wie er körperlich beieinander ist. Unglaubliche Yards auf der Catch aufgelegt, auch relativ tief angeworfen worden. Sehr untypisch für das, was man da erwarten möchte. Ja, super interessantes Tight End Prospect. Ich muss sagen, ich liebe Darnell Washington und ich glaube, wahrscheinlich aus Fantasy-Sicht bin ich vielleicht oder sind wir vielleicht beide ein bisschen zu hoch, meiner Meinung nach, mit der 19. Ich weiß nicht, ob er das rechtfertigen kann am Ende. Production hat es noch nicht hergegeben, aber ich glaube, wir sind beide einfach, ja, wir können uns auch nicht ganz trennen davon, dass wir ihn als Spieler unfassbar gern sehen, oder?
Ja, absolut. Also, das ist halt einfach krasses physisches Talent, glaube ich, ne?
Ja.
Das ist halt das, was so hervorsticht. Ob das letztlich dann in Production mündet oder eher dann irgendwie so ein Mo Alie Cox Verschnitt sein wird, das muss ich halt zeigen, ne?
Ja.
Ja, auch die Armlength ist irgendwie bei 34 3 Achtel. Ich glaube, das ist mehr als die meisten O-Liner haben, ne? Also das ist echt ein absolutes Viech. Und ja, vielleicht schulden sie auch ihn einfach um zum O-Liner. Das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt,
Er könnte es bestimmt.
ja, könnte er bestimmt 30, 40 Pfund drauf. Das ist natürlich eine Nummer, aber sonst,
Ja.
ja. Nee, und ja, schauen wir mal. Also finde ich durchaus interessant und hat halt echt, glaube ich, einfach durch die Athletik so ein brutales Upside, ne? Das ist einfach gewaltig. Aber ja,
Ja.
der Nummer 9 Athlet All-Time auf der Tight End Position. Das ist schon eine Nummer, ey.
Das ist, ja, das ist echt krass. Das ist wirklich auch All Positions, Nummer 65 von 5.556 im Athleticism Score. Ja, das ist schon ordentlich. Ich meine, wir haben hier, ich muss gerade mal überlegen, ich meine, Greg Dulcich war so echt ein guter Athlet letztes Jahr, der ist eine 4-7 gelaufen. Wen hatten wir? Jelani Woods hatten wir, ja, der war ja unglaublich stark. Ich habe jetzt gar nicht den Raw-Score von Daniel Washington da.
Glaube, der doch an die 10. Du musst ja 10 haben,
Dann.
bei der Größe, dem Gewicht und der Geschwindigkeit muss es
Ja,
eine
ja,
10 sein.
ja, ja.
Also,
Ich denke,
das würde
ich
mich
hoffe
sehr
auch.
wundern, wenn das keine
Also.
10 wäre.
Also Jelani Woods ist letztes Jahr, der auch eben auch 6'7", 252 und der ist 4'6'1 gelaufen, also minimal schneller als Washington. Und ja, das war ja auch schon ein Wahnsinn. Und jetzt kommt aber Washington halt schon aus Georgia und so weiter. Da klar, es war halt Brock Bowers da, der ist ein ganz anderer Typ Tight End, aber der hat halt sehr viel Targets genommen und ich glaube, dass Washington jetzt, wenn er in eine Offense kommt, in der jetzt nicht gerade ein Travis Kelce ist, dann kann der halt da trotzdem die Nummer 1 Receiving Waffe auf Tight End werden und dann glaube ich, sieht das auch ein bisschen anders aus. Also da draftet man aus meiner Sicht halt viel das reine Potenzial, das man schwer einschätzen kann im Vergleich dazu, dass man irgendwie, also kann auch sehr, sehr wenig Floor werden halt am Ende, ne?
Voll, voll. Also 9,87 ist der RAS übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt.
Ja,
Und
schön.
ja, das halt alles wird möglich, ne? Also auch Daniel Washington, so ein Spieler einfach, würde mich nicht wundern, wenn er nächstes Jahr irgendwie ein Top 6 Tight End ist in Dynasty. Einerseits, die Chance ist vielleicht 10%. Vielleicht auch, na, sagen wir mal,
Ja, klar.
5%. Und es würde mich halt nicht interessieren, nicht verwundern, wenn er einfach gar keinen Dynasty Value mehr hätte nach einem Jahr, weil man sagt, okay, der ist irgendwo hinter irgendeinem Spieler auf der Bank versauert,
Ja,
ne?
der blockt halt die ganze Zeit, weil das halt auch so gut kann einfach. Ne? Das ist halt auch so die Sache. Das ist dann Fluch und Segen. Muss man sehen, ob er fit bleiben kann auch und so weiter. Das ist ja auch, wenn du solche wirklich irgendwie Freaks of Nature hast, muss ja auch dann erstmal alles zusammenpassen. Aber der Kerl ist es einfach geil. Und ich muss sagen, mein absoluter Lieblingsspieler im ganzen Draft. Ich
Okay.
freue mich auf Daniel
Ja,
Washington.
krass.
Der und Anthony Richardson finde ich auch einfach unfassbar. Dieses rohe Potenzial. Ich freue mich drauf, die in der NFL zu sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Teil der Klasse ist halt auch echt einfach gut. Ne? Das ist echt.
Absolut, absolut. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, unserem, ja, wie soll man sagen, das könnte jetzt kontrovers werden. Es geht um Sean Tucker. Er ist meine Nummer 15 und bei dir ist er nicht auf dem Board. Ich denke, der dürfte jetzt dann einer der ersten sein, die du dann als Sleeper sozusagen schon hättest. Ist halt ein ja, bekannterer Name in Fantasy-Kreisen, glaube ich, als irgendwie in Real Football, Previous und whatever. War halt einfach ist ein Running Back, 5'9, 207 schwer, 21,4 Jahre alt, ist eine 4'39 am Pro Day gelaufen. Ja, war sehr, sehr produktiv bei na,
Syracuse.
Syracuse, genau. Eben sehr schlechte Conference, sehr schlechte Konkurrenz. Und hatte in 2021 knapp 1500 Rushing Yards aufgelegt, 14 Rushing Touchdowns, dazu 255 Receiving Yards. 2022 war es dann ein bisschen weniger Touches bekommen, weniger Yards erlaufen. Bisschen besser noch im Receiving Game, was so die ja, 36 Receptions gefangen, das ist schon relativ viel. War so ein bisschen Focal Point natürlich auch dieser Offense, weil, ja, gut, was ist bei Syracuse auch sonst da? Ist natürlich auch relativ einfach, in Anführungsstrichen, dann der Focal Point zu sein. Und ja, ich muss sagen, ich mochte ihn ja wahnsinnig gern, weil ich einfach echt glaube, dass er ein ganz guter Running Back ist. Ich glaube, er hat die Size-Speed-Combo, um auch in der NFL zu funktionieren. Das Problem ist wirklich überhaupt kein Draft-Bass. Null. Nada. Ich erwarte halt, und ich habe ihn noch auf der 15, weil die Hoffnung noch da ist, aber Runde 3 wäre jetzt schon das absolute rosarote Outcome mittlerweile und selbst da glaube ich nicht mehr wirklich dran.
Ja, die Befürchtung habe ich nämlich auch. Also ich habe auch gar nichts gegen ihn so wirklich, ne? Also ich mochte ihn eigentlich auch immer, alles in Ordnung. Hatte gehofft, keine Ahnung, durch die Production, die er ja vor allem auch 21 an den Tag gelegt hat, dass er dadurch vielleicht noch ein bisschen höher, auf die Boards der Scouts kommen könnte. Ich glaube nicht, dass das der Fall war. Und wenn er dann Runde 4 oder später geht, wovon ich aktuell ausgehe, dann ist es halt, just a guy, ne? Dann ist das so einer, so ein klassischer Running Back, den du irgendwo Ende Runde 2, Anfang Runde 3 nimmst. Wie gesagt, kann man auf jeden Fall mögen aufgrund all seiner Athletik, seiner Production und so. Aber ja, ob der mir dann wirklich einen Pick irgendwo Mitte der zweiten Runde schon wert ist, ich weiß nicht. Deswegen, naja, bin ich jetzt nicht so hyped
Ja,
bei
also es
ihm, muss ich einfach
ist.
sagen. Und deswegen ist er jetzt hier
Ja.
bei mir von Bord geflogen. Ich hätte aber jetzt kein Problem mit ihm, mit so zwei Spielern, zwei Running Backs, die jetzt ein bisschen später bei mir noch kommen, zu tauschen. Also da wäre ich durchaus auch
Ja.
dabei. Ne? Hätte ich jetzt auch keine großen Schmerzen mit.
Also man muss sagen, die ganzen Mocks haben ihn eigentlich zwischen Runde 3 und Runde 5, die jetzt so veröffentlicht werden. Und ja, es ist in 22, als die Dinger noch waren, war es noch okay, aber mittlerweile fällt er da einfach immer weiter runter. Und so, wenn er ein Tag 3 Pick wird, dann ist das halt die alte Geschichte. Dann kannst du den einfach nehmen, kannst ihn in Runde 3 nehmen, aber dann wäre er für mich auch ganz klar vom Board in Runde 2. Das muss einfach nicht sein. Man muss sich dann auch von dem lösen, was da einfach an Hoffnung da war. Und wenn die NFL sagt, Tag 3 ist das Richtige, dann muss das auch quasi im übertragenen Sinne für unsere Fantasy-Evaluation so übernommen werden.
Genau.
Gut, der nächste Spieler ist ja ein weiteres Devi Darling, kann man glaube ich so sagen. Es geht um Tank Bigsby, Running Back aus Auburn, 6 Fuß groß, 210 Pfund schwer, 21,6 Jahre alt, auch nach 3 Saisons eben deklärt. Ja, ist eine 4-4-5 im Pro Day gelaufen, ist ein ja, richtiger Contact Runner. 2021 hatte er noch 1100 Yards aufgelegt und 184 Receiving Yards dazu. Jetzt in 2022 weniger Rushes gekriegt. Ja, Phil, ich sag mal, wir hatten eigentlich bei Tank Bigsby auch ganz klar auf First Round Rookie Draft Value gehofft. Du hast ihn auf der 20, ich habe ihn auf der 22. Ja, was sagst du denn jetzt zu Tank Bigsby? Warum ist er hier gefallen?
Ja, also ich glaube, Tank Bigsby ist ein solider Running Back, ne? Aber ich glaube, ich mag ihn auch und ich glaube, der könnte sogar auch in Runde 3 gehen. So, und dann finde ich ihn hier in der Range halt völlig in Ordnung zu draften. Ich habe aber keine allzu hohen Erwartungen mehr. Einfach diese Geschichte, irgendwie früh oder Mitte Runde 2 und dann schnell irgendwie vielleicht sowas, eine sehr, sehr starke Rolle in einem Backfield oder so. Das fällt mir aktuell schwer zu glauben. Und ja, er ist jetzt auch nicht der krasseste Passcatcher. Das kommt halt auch noch dazu. Und dann sieht so ein Profil schnell recht dünn aus. Ne? Hoffnung hat mir halt gemacht, dass Dane Brugler, der jetzt ja vor ein paar Tagen seinen Draft-Guide veröffentlicht und hatte ihn da auch mit einer Third-Round-Grade zumindest mal drin. Das ist dann schon irgendwo ja, ein positives Zeichen irgendwo. Und deswegen habe ich ihn hier noch so Mitte Runde 2, finde ich für ihn durchaus solide. Und da würde ich ihn auch nehmen.
Ja, also ich glaube, da kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen. Das ist halt so. Und ja, er ist halt einfach nicht so ein Elite-Running Back. Das, glaube ich, ist halt jetzt einfach so das Ding. Er hätte natürlich, deswegen habe ich ihn schon immer ein bisschen niedriger gehabt, so. Ich fand ihn immer, war eigentlich für mich nicht wirklich im Rennen um die, wie soll man sagen, Nummer 2 hinter Bijan, weil dafür zu wenig Passcatching da war. Er hat jetzt keine Nick Chubb-eske irgendwie College-Saison dann hingelegt, um komplett da jetzt hochzugehen. Das wäre so ein bisschen das Ceiling natürlich für ihn, aber ja, er ist kein solches, er ist halt kein solcher Size Speed Freak wie ein Jonathan Taylor, Derrick Henry und Nick Chubb. Und das fehlt ihm halt, um dann dieses krasse Rusher-Ceiling zu haben, aus meiner Sicht.
Ja, genau. Das ist so ein bisschen. Also, ich glaube schon, ein guter Rusher und ein produktiver Rusher kann das schon werden. Wie gesagt, Frage ist halt, wo ist dann wirklich das Ceiling? Ne? Ja.
Ja. Wird seine Wochen haben. Wenn er da mal das Backfield für sich hat und so. Das wird okay.
Ja, ist auch
halt, er ist halt auch nicht so gut wie ein Kenneth Walker zum Beispiel, als Rusher dann war. Das hat er halt auch nicht gehabt. So, das so.
Er ist halt auch stark davon abhängig, wo er nachher landet. Ne? Also das ist halt ja, so, klar. Wenn der in einer guten, ich meine, wir haben es jetzt bei wie heißt denn der Gute denn? Houston Running Back, Damien Pierce gesehen halt. Ne? Solche Jungs. Der war jetzt auch nicht kein Wunderknabe als Running Back, so vom Dings her. Aber so jemand in der richtigen Offense, sag ich mal, keine Ahnung, lass Buffalo den vielleicht draften oder sowas und dann wird der auch schon seinen Buzz bekommen, ne? Und wird so, ziemlich ähnlich, also unwahrscheinlich, dass sie ihn draften, weil es halt ziemlich ähnlich zu dem ist, was Damien Harris kann, aber so ein Damien Harris-Type, ne? Ist ja im Prinzip. Also, warum nicht? Also,
stimmt.
Deshalb, mal abwarten.
Gut. Der nächste, den wir haben, wieder ein Running Back, unsere Nummer 22. Es geht um Tajay Spears, Running Back von Tulane. 5'10", groß, 201 Pfund, nur schwer. Untypisch. Gut, wir sind jetzt hier an der 22, man muss auch mal die Kerre im Dorf lassen, aber trotzdem, 21,8 Jahre alt, hat 4 Jahre am College verbracht. Und ja, ist auch nur eine 4,54 am Pro Day gelaufen, also jetzt auch kein Speed-Wunder. Aber man muss sagen, dass Tajay Spears halt einfach echt ein richtig cooler Running Back ist, so zum Zuschauen. Der hatte eine richtig gute so Woche beim Senior Bowl. Der bekommt eben Draft-Buzz. Ich glaube, dass der ein bisschen klettern könnte. Und der hatte halt eine super produktive letzte Saison. Gut, auf der anderen Seite, das war halt auch Tulane. 229 Rush Attempts, 1581 Yards, dazu noch 22 Receptions. Ich glaube immer noch, deswegen habe ich ihn auch noch drüber, Sean Tuckers beste Saison war beeindruckender als die von Tajay Spears, aber am Ende bringt mir das auch nichts, wenn die NFL das nicht genauso sieht, weil die halt doch immer noch sagt, hey, also was ist gerade in 2022 passiert, ist für mich wichtiger als 2021 und deswegen glaube ich einfach, dass Tajay Spears mehr Draftkapital erhalten wird, ne?
Ja, sehr gut möglich und also ist für mich auch irgendwie, also Tajay Spears, muss ich sagen, habe ich jetzt auch so gar nicht irgendwie auf dem Zettel gehabt oder gar nicht so krass auf dem Zettel gehabt irgendwo. Für mich irgendwie ein Spieler, der jetzt einfach, gerade wie gesagt, durch die Production dann letztlich aufgefallen ist und der wirklich einen guten Eindruck auch macht, wenn man sich mal so ein bisschen von ihm anschaut und es kann halt einfach ein solider Running Back sein. Glaube ich. Und wie gesagt, dazu dann halt das Draftkapital kommt dann in die Richtung, wo er dann halt eben ist. Und das wäre einer der Kandidaten, wo ich kein Problem damit hätte, ihn gegen Sean Tucker auszutauschen.
Ja, gut, das verstehe ich. Ja, weil ich habe jetzt auch keine also krassen Gefühle bei Tajay Spears. Es ist so ein bisschen, irgendwie ganz cool, dass er ein bisschen Bass kriegt und dann könnte es halt einfach ganz spannend werden, wenn er in die richtige Situation kommt mit bisschen Kapital.
Ja.
Er hat zumindest so dieses Mindestmaß an Gewicht und dass ich ihm irgendwie ein bisschen Ceiling zutraue im Vergleich zu dem von uns schon vor 2 Folgen besprochenen, oder letzte Woche besprochenen, ich weiß gar nicht, der von A-Chain.
Ja.
Also hatten wir auf jeden Fall schon angesprochen, für alle, die sich wundern, warum er nicht drin ist bei uns in den Top 24, das könnt ihr in einer der letzten Folgen ganz am Ende noch anhören.
Ja.
Der nächste Spieler bei uns auf der Liste, under 23, ist Wide Receiver Marvin Mims. Er ist von Oklahoma und ich würde sagen, gut, jetzt vielleicht nicht in terms of so Volume Stats produktiv, aber schon relativ produktiver Receiver gewesen. Als Freshman auch schon seinen Breakout gehabt, da 37 Receptions, 610 Yards aufgelegt, aber bei Oklahoma auch nicht wahnsinnig viel andere wie sagt man, andere Production bei anderen Spielern gewesen. Deswegen eigentlich echt ganz gute Zahlen aufgelegt. 2022 dann 54 Receptions, 1083 Yards. Ja, Marvin Mims ist halt ein Spieler, 5'11 groß, 183 Pfund schwer, 4'38 gelaufen. So in der Art und Weise hat er auch am College gewonnen, war eher ein Deep Threat. Jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ich bin bei ihm hin und her gerissen. Einerseits gefällt mir, dass er gut produziert hat, dass er auch jung schon produziert hat und dass er keine so richtig schlechte Saison hatte. Auf der anderen Seite weiß ich irgendwie nicht, ich kriege ein bisschen D'Ami Brown Vibes. Ich glaube, das habe ich off-record schon mal zu dir gesagt. Dieses Deep Threat am College gewinnt da so und läuft eine 4-3-8. Ich glaube, D'Ami Brown war natürlich deutlich schlechter noch als 4-3-8. Also 4-3-8 ist ja schnell. Mhm. Aber ich bin mir trotzdem nicht so ganz sicher, was ich von Marvin Mims in der NFL erwarten kann.
Ja, ich muss mich als Marvin Mims-Fan outen. Also ich mochte den irgendwie schon immer am College auch. Und ja, keine Ahnung. Also ich hoffe bei ihm einfach auf irgendwie Top 50 Draft-Kapital. So, das würde mir halt sehr, sehr gut gefallen. Und dann würde der für mich auch dass mein Board hochklettern, hochschießen. Also ich hätte dann kein Problem, ihn über einem Jalen Hyatt oder einem Josh Downs zu nehmen. Immer natürlich abhängig von der Situation und so, aber wenn er Top 50 gedraftet wird und er hat mich positiv überrascht, was Größe und Gewicht betrifft. Also war wirklich positiv. Geschwindigkeit auch positiv. Da hatte man auch teilweise Zweifel, ob er wirklich den Speed hat. Also, weil was er auf jeden Fall hat, ist so diese Ball-Tracking-Ability und so. Absolut Wahnsinn. Also der fängt eigentlich alles tief. Und ich würde mich freuen, keine Ahnung, wenn der irgendwie, keine Ahnung, von Kansas City gedraftet werden würde. das wär so ein Traumszenario und keine Ahnung. Also da sehe ich wirklich auch Potenzial nochmal aus dieser, wo ich vorhin gesagt habe, zweite Runde. Das ist für mich einer, wo man wirklich, wo es mich nachher nicht wundern würde, wenn das so ein Überraschungskandidat ist, der dann auf einmal irgendwie ein Top-5-Receiver dieser Klasse nachher ist, in zwei Jahren.
Absolut, also mir gefällt das schon auch gut. Early Declare hat wirklich immer gut produziert. Es fehlt so ein bisschen dieses Elite-Ding irgendwie, aber was mich positiv stimmt, ist, dass da auch viele Film-Guys irgendwie in letzter Zeit, finde ich, positive Dinge über ihn schreiben, dass er schon gutes Route-Running hat und so und polished irgendwie ist und ja. Das ist echt ganz cool und von dem her, ja, der könnte echt eine solide Wide Receiver 2 Karriere irgendwie, also ich meine jetzt halt in dem NFL-Team haben. Und wenn es dann die richtigen Umstände sind, haben wir schon oft genug gesehen, führt das auch zu guter Fantasy-Production und dann kann das auch echt gut passen.
Ja, ich hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, keine Ahnung, dass das schon wieder so ein KJ Hamler-Ding sein könnte auch, ne? Also man muss schon sagen, ne, das ist schon so seine Floor-Comp ist schon KJ Hamler, ne? Das ist schon das.
So. Gut, der war noch kleiner, oder?
Nee, gleich groß. Leicht,
echt, oder?
Etwas leichter, ja.
Krass, aber ich dachte, KJ Hamler war klein, aber ja. Ja, oder Seth Williams, Alter, der alte.
Wobei der ja schon eher so ein Exklusiver war, ne?
Seth Williams, glaube ich. Ich meinte so, ja, okay, fair, aber ich meinte jetzt eher so Seth Williams, mochten wir eigentlich beide ganz gern.
Ja, aber ich, also ich
war der Floor ich nicht existent.
Ja, ich glaube halt, Marvin Mims hat auch durchaus die Möglichkeit, irgendwo in der Runde 3, in der Runde 3 erst zu gehen, ne, das ist so ein bisschen das und da muss man halt wieder schauen, aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, gerade bei dieser Receiver-Klasse und da muss ihn ja nur einer mögen und er ist halt so dieser klare Deep Threat im Prinzip neben Jalen Hyatt. Ich sag mal, sonst haben wir eigentlich eher andere Receiver-Typen und deshalb, hoffe ich irgendwie darauf, dass der ein gutes Draft-Kapital bekommt und ich ihn dann auch selbstbewusst so früh nehmen kann.
Ja, das ist gut. Dann lass uns die Folge abschließen, abrunden mit einer der größten Enttäuschungen in dieser Draft-Klasse.
Ja.
Oder halt Prospect-wise jetzt so, wie das ganze Ding zu Ende ging. Du hast gesagt, Daniel Washington war der Nummer 5 Tight End All Time in Athleticism Score. Kayshon Boutte ist die Nummer 859 All Time unter den Wide Receivers. 5'11 groß, 195 Pfund schwer, das wäre noch völlig in Ordnung, aber dann eine 4'5 gelaufen, ich weiß gar nicht, wie er zu seinem Burst-Score von 108,3 kommt, das ist also Vertical und also das Second Percentile unfassbar schlecht. Seine Jumps müssen abartig schlecht gewesen sein, Vertical und Broad Jump, keine Ahnung, was der Mann gemacht hat. Ja, Kayshon Boutte war halt das Debbie Darling unter den Receivern vor 2 Jahren, ist als True Freshman bei LSU ausgebrochen mit 18 Jahren 2020 und hatte da 735 Receiving Yards, richtig gut. Dann sein zweites Jahr fängt er auch überragend an und dann ging es los. Knöchelverletzung, raus gewesen 2022, irgendwie wieder zurück, trotzdem Verletzungsprobleme hin und her. Keine gute Saison gespielt, hat eben nie anknüpfen können an das, was er da als Freshman gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, Kayshon Boutte, wir haben ihn jetzt hier noch, ich habe ihn auf der 21, du hast ihn auf der 24. Ich finde es schwierig. Ich weiß einfach nicht wirklich, was ich mit ihm machen soll, ehrlich gesagt.
Nee, das Ganze hat schon irgendwie schon, also jetzt nicht so krass, aber schon irgendwie so Justin Ross-Vibes.
Ja.
Man liebt ja den Spieler eigentlich, weil man gehofft hat, das wird so richtig krass. Aber irgendwie hat das schon wieder so ein Vibe irgendwie, dass er 5. Runde geht und dann irgendwo in einem Depth-Chart irgendwie als 5. Receiver irgendwie so seinen Rookie-Vertrag verbringt und das Ganze ins Nichts führt und er in Rookie-Drafts in Dynasty trotzdem noch viel zu hoch gedraftet wird.
Ja.
So,
ja.
Und das ist echt traurig, aber ich glaube, in die Richtung muss man gehen. Ja, ich würde es mir anders wünschen, irgendwie. Keine Ahnung, Runde 3 Draftkapital, dann müsste man ihn schon noch draften, oder?
Ja, also ich meine, draften werde ich ihn bestimmt,
ja,
weil ich einfach nicht lassen kann,
natürlich.
Weil, Alter, allein diese Yak-Ability von ihm, das ist so geil, der hat, und man sieht es ja, man sah es auch in 2022, sorry, ich weiß einfach nicht, was da schiefgelaufen ist, Brian Kelly als Coach hat ihm sicher nicht geholfen dann, und so, es ging halt alles down irgendwie, bergab, so wollte ich sagen, und das war einfach kacke. Ja, Alter, ich meine, die Receiver-Klasse ist so scheiße irgendwie, was solche Typen angeht. Wenn du einen Outside-Receiver willst, eigentlich schreit dich dieses Profil von Kayshon Boutte an und sagst, Alter, komm, auch als NFL-Team, ich werf diesen Second-Round-Pick jetzt einfach aus dem Fenster, es ist mir egal, wenn ich das Ding brauche. Wenn der hittet der nämlich so massiv und ich glaube, trotzdem werden sie es halt nicht tun. Und das sagt dann halt auch schon alles darüber aus, dass wir wahrscheinlich vernünftigerweise einfach die Finger von lassen sollten. Aber ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht übers Herz bringen.
Nein, es ist halt letztlich eine Frage des Preises auch, ne? Ich glaube, wenn man dann nachher einen Drittrunden-Pick ausgeben muss für ihn, als in Rookie Draft, dann muss man den Shot einfach auf so ein Talent, also so ein vermeintliches Talent, sagen wir es mal so, einfach auch mal nehmen. Und es bringt ja doch nichts.
So ist es halt. Ja. Eben, es hilft ja nichts.
Hoffnungslos.
Ja, die stirbt halt doch zuletzt.
Mann, ey, wirklich, wenn man da so drüber nachdenkt, so das sind die Gründe, warum die Erstrunden-Picks dann den Bach runter, das ist auch ein bisschen heftig, ne? Aber im Vergleich zu dem, was wir dachten, dann den Bach doch runtergegangen sind. Und ja, schade eigentlich. Aber ja, mir fällt es auch schwer, das komplett aufzugeben bei ihm. Und es ist nicht komplett so wie bei Justin Ross, komplett hoffnungslos. Auch wenn.
Ja, klar, weil natürlich, man muss ja sagen, so prinzipiell bei Justin Ross war ja auch wirklich das Problem. Da wusste man nicht, kann er jemals wieder irgendwie spielen. Und so, und gab es berechtigte Einwände, dass er durchaus am besten vielleicht gar nicht auch gedraftet worden wäre und so. Das ist echt moralisch schwierig. Wenn der nächste Hit irgendwie das Leben beenden kann.
Ja gut, gedraftet
und bei Boutte ist das.
Der wird der
undraftet. Ja, okay, Zeit, gut.
Aber was
ja,
es
ja
besser macht.
Kommt aufs Gleiche raus.
Ja, nur mit weniger Geld.
Genau, und Boutet, ja, das ist halt so, dass man sich doch irgendwie denkt, Mensch, komm, mich würde es halt so krass freuen, wenn der das auf den Platz bringt, ne?
Voll,
Das wäre so
voll, voll.
geil.
Also ich würde es auch mega abfeiern. Das ist ja, das wäre, also wie gesagt, das Talent ist da eigentlich.
Ja.
Naja, wir schauen mal, vielleicht kriegt er
Ist halt
seine
so einer der
Chance.
Spieler, mit dem wir auch schon seit irgendwie halt 3 Jahren, also jetzt nicht 3 Jahre, aber dann halt 2 Jahre, selber so irgendwie mitgefiebert haben.
Ja,
Und dann,
seitdem
das
man
ist so.
Ja'Marr Chase und Justin Jefferson irgendwie so gescoutet
Ja.
hat, ist er halt
Ja.
einer der nächste LSU-Receiver gewesen, ne? Terrace
Ja.
Marshall und er dann
Ja.
halt waren so die
Ja.
next in line. Und ja, das ist schon enttäuschend, ja.
So ist es. Naja, ich werde mir nochmal 2020 Kayshon Boutte Highlights jetzt reinziehen, um, um darüber hinwegzukommen.
Ja.
Und dann werde ich ihn in der ersten Runde draften.
Ja. Ja, einfach so ein Jahr lang Winterschlaf gemacht. Ja. Geil wäre es halt, wenn er zu so einem Team kommt, irgendwie, die niemanden haben und kein Kapital. So Carolina zum Beispiel, irgendwie, die da jetzt mit Thielen und Chark rumkrebsen. So, wo er halt dann vielleicht die Chance bekommen könnte, gleich aufs Feld zu kommen irgendwie und einfach auch nichts kaputt machen könnte, ne? So, ja.
Absolut, absolut. Alter, ich sehe es gerade nochmal. Er hatte in einem Spiel ja 14 Receptions, 308 Yards und 3 Touchdowns.
Ja. Diese College-Träume halt, ne? Das ist.
Das war, glaube ich, sogar, das war gegen SEC, oder? Das war, gegen wen war denn das nochmal? Ich weiß das nicht mehr. Ole Miss.
Naja.
Alter. Gegen Ole Miss, Mann. Gegen Ole Miss.
Ja. Ja, also, dass er Talent hat,
Es
aber
ist
ich meine, es gab schon andere
ja
Receiver. Ich erinnere mich immer wieder,
klar.
wenn du so, wenn du dann dich mit Spielern beschäftigst und dann so den Draft-Buzz, den sie dann ein Jahr vor ihrem eigentlichen Draft bekommen hatten, liest und
Ja.
dann so irgendwie so den Absturz siehst. Ich weiß nicht, sagt dir Tamorian Terry noch was?
Ja,
Florida State
klar.
Receiver, der auch quasi als Sophomore, glaube ich, dann First Round Draft Buzz hatte und dann auf einmal undrafted ging einfach und dann auch völlig abgedreht ist
Ja,
und keine Karriere mehr
ja. Ja,
hatte. Ja, ist immer wieder faszinierend, finde ich.
ja. Ja, absolut. Also, aber guckt euch wirklich, für alle, die Spaß dran haben, guckt euch nochmal ein bisschen Boutet
Ja.
Tape an. Das macht wirklich so Bock, das zu sehen. Ja, also gerade nach dem Catch halt komplett absurd und mega geil. Gut,
Gut.
so, das war's dann zur heutigen Folge. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann entspannt nächste Woche wieder, haben dann ein paar Sleeper im Gepäck und ja, die Woche drauf ist dann auch schon Draft.
Ja, cool. Und
So schnell geht's.
falls irgendjemand oder falls ihr noch irgendwie Prospects habt, die ihr unbedingt besprochen haben wollt oder unsere Meinung euch interessiert, dann haut die mal irgendwie in den Feedback-Channel. Vielleicht können wir die dann mit behandeln. Ne? Ist ja immer noch mal
Das machen
ganz,
wir.
ganz gut.
Yes. Wir brauchen ja auch noch was für die letzte Folge vom Draft.
So, ja, gut.
Bevor wir da nochmal einen Mock-Draft machen und unser Board nochmal durchgehen, können wir auch da nochmal ein paar super Deep Sleeper machen. Das ist ja auch noch offen. Das ist ja
Ja,
noch offen.
gut. Also, ja. Ja, wie gesagt, ich glaube, die Klasse gibt da einiges her. Also finde ich so diese Mid-Range, sage ich mal, gibt dieses Jahr einfach in einigen Jahren, da hast du es ja, da denkst du dir, um Gottes Willen, am liebsten würde ich den Pick einfach auslassen. Aber ja, das ist dieses Jahr
Ja,
definitiv nicht so.
das stimmt. Gut, Phil, ich danke dir für die Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Euch allen eine gute Zeit und eine schöne Woche. Und ja, vielen Dank für alles, fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.